willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute geht es bei uns um die Behandlung einer neurologischen Erkrankung. 18.000 bis 20.000 Menschen in Österreich leben mit Morbus Parkinson. Benannt ist die Krankheit nach dem britischen Arzt James Parkinson, der die Erkrankung bereits 1817 beschrieb. Bei Parkinson kommt es zu einem Untergang von dopaminproduzierenden Nervenzellen. Der Grund dafür ist nach wie vor unklar. Symptome der Krankheit sind oftmals Zittern, Bewegungsverlangsamung oder Muskelsteifheit. Im Frickradio-Interview spricht der Mediziner Willibald Gierschlager über Behandlungsansätze und verrät, welche Rolle Sport dabei spielt. Willibald Gierschlager ist Facharzt für Neurologie mit dem Zusatzfach Geriatrie im Wiener Hartmann-Spital. Das Interview führte Sandra Knopp.
Was ist denn eigentlich Parkinson für jemanden, der davon noch nichts gehört hat?
Der Morbus Parkinson zählt zu den neurodegenerativen Erkrankungen. Darunter versteht man Erkrankungen, die durch einen Untergang von Nervenzellen gekennzeichnet sind. Beim Morbus Parkinson ist vor allem die Substantia nigra betroffen. Das ist ein schwarzer Kern in der Tiefe des Gehirns. Dort kommt es zu letztlich nicht geklärten Ursachen, zu einem Untergang von Dopamin produzierenden Nervenzellen. Das Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff im Gehirn, ein Neurotransmitter. Und ein Mangel an Dopamin führt eben zu den motorischen Symptomen der Erkrankung, zu dem Ruhetremor, zu dem Zittern, einer Bewegungsverlangsamung, sogenannte Bradykinese, und zu einer Muskelsteifigkeit.
Was sind denn so die allerersten Symptome, die auftreten?
Es kommt erst zu einem Auftreten von motorischen Symptomen, wenn ca. 50% dieser dopaminproduzierenden Zellen abgestorben sind. Das heißt, es gibt viele Jahre davor, wo die Erkrankung eigentlich schon im Körper ist, aber noch keine motorischen Symptome macht. Dieses Frühstadium der Krankheit kann 10, 20 Jahre zurückgehen. In diesem Frühstadium können schon Symptome auftreten, allerdings nicht motorische Symptome. Und man versteht darunter Symptome wie Verstopfung, also ist mit einem erhöhten Risiko verbunden, Depression. Angststörungen können auftreten, eine Riechstörung, sogenannte Hyposmie, und etwas sehr Seltenes, aber sehr Charakteristisches ist die sogenannte REM-Schlafverhaltensstörung. Bei dieser Schlafverhaltensstörung kommt es nachts zu Albträumen, also in einer Tiefschlafphase, und diese Albträume werden ausagiert, wie man so schön sagt. Das heißt, diese Träume werden ausgelebt. Die Betroffenen kämpfen bei diesen Albträumen gegen imaginäre Verfolger, schlagen um sich, schreien auf, können sogar aus dem Bett stürzen, und es kann im schlimmsten Fall auch zu Verletzungen des Bettnachbarn kommen.
Wie äußert sich diese andere Störung, diese Geruchsstörung?
Riechstörungen fallen manchmal den Betroffenen gar nicht so auf, aber es kommt wirklich zu einer Verschlechterung des Geruchssinns. Und ganz charakteristisch ist etwas, da gibt es Tests dafür, dass man Oregano, also diesen Pizzageschmack letztlich, nicht mehr riecht und nicht mehr schmecken kann.
Wenn man jetzt diesen Verdacht hat, wie diagnostiziert man Parkinson?
Ja, also diese Symptome, die ich jetzt genannt habe, diese Frühsymptome, sind, abgesehen von der REM-Schlafverhaltensstörung, sind letztlich nicht spezifisch. Also Sie wissen ja, eine Verstopfung ist sehr häufig, und sehr viele Menschen sind von sowas betroffen, ohne dass sie jemals Parkinson entwickeln. In der Regel geht man dann zum Neurologen, wenn die ersten Symptome auftreten. Also die meisten Ärzte sind ja auch sehr sensibilisiert auf das Zittern. Dazu ist aber zu sagen, dass nur ca. 70% aller Parkinson-Patienten überhaupt jemals im Laufe der Erkrankung zittern. Also das Zittern ist etwas ganz Typisches, also das Ruhezittern ist etwas sehr, sehr ins Auge stechende, aber es muss nicht da sein. Was man in der neurologischen Untersuchung prüft, ist eher die Verlangsamung von Bewegungen, die Bradykinese, dass bei repetitiven Bewegungen die Bewegungsamplitude kleiner wird. Also bei Fingertapping zum Beispiel, wenn man das einem Patienten 15 Sekunden machen lässt, kommt es in der Zeit zu einer Verkleinerung der Bewegungen. Frühsymptome werden oft missgedeutet. Es können am Anfang so Schmerzen auftreten, Schmerzen in einer Hand, in einem Arm. So Schulter-Arm-Syndrom sind häufige Fehldiagnosen, oder Karpaltunnel-Syndrom, wenn die Hand davon betroffen ist. Typischerweise sind die Beschwerden am Anfang einseitig ausgeprägt, also dass zum Beispiel nur eine Hand zittert über Wochen, Monate oder Jahre und dann die Krankheit auch auf die andere Körperseite übergreift.
Ist das eigentlich eine Krankheit, die mehr bei älteren Menschen auftritt, oder was ist das Charakteristische dran?
Es ist eine altersassoziierte Krankheit, das heißt, es ist umso häufiger, je älter wir werden. Und durch die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft ist auch so, dass die Häufigkeit zunimmt. Also es gibt Prognosen, dass bis ins Jahr 2050 die Häufigkeit der Erkrankung ums 2,5-fache gesteigert sein wird. Also ähnliches gilt auch für die Alzheimer-Krankheit, die ja die häufigste neurodegenerative Erkrankung darstellt.
Was weiß man über die Ursachen dieser Krankheit?
Die genaue Ursache der Parkinson'schen Krankheit ist weiterhin unklar. Es hat aber große Fortschritte gegeben, auch in der genetischen Forschung, und man hat in den letzten Jahren Genmutationen entdeckt, die mit einem erhöhten Risiko einhergehen, diese Erkrankung zu entwickeln. Aber es ist im klassischen Sinn keine Erbkrankheit, und nur bei 5 bis maximal 10% der Betroffenen lassen sich Genmutationen nachweisen. Es gibt auch bei der Erkrankung keine klassischen Risikofaktoren, also das ist nicht so wie beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt, dass man den Lebenswandel anschuldigen kann. Also es ist nicht assoziiert mit Nikotinabusus, also mit Rauchen oder mit Alkoholabusus. Also die herkömmlichen Risikofaktoren, die für Gefäßerkrankungen gelten, gelten nicht für die Parkinson'sche Krankheit.
Also auch nicht, wenn man es jünger kriegt, weil es gibt ja auch Fälle, wo die Leute 40, 30 sind.
Je jünger die Patienten sind, in der Regel, gilt dann umso mehr, dass eine genetische Variante vorhanden ist. Also gerade die 20-, 30-, 40-Jährigen haben doch in einem höheren Ausmaß ein genetisches Risiko, diese Erkrankung zu bekommen. Also bei denen findet man auch häufiger Mutationen.
Das heißt, es kann eine Erbkrankheit sein, aber es muss keine sein.
Genau, also es ist nur bei einem sehr kleinen Teil eine quasi Erbkrankheit, wobei der Terminus ja ein bisschen irreführend ist. Es gibt ja auch Spontanmutationen.
Das heißt in dem Fall?
Dass sich spontan eine Mutation bildet, die dann mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, die Erkrankung zu entwickeln.
Wenn man jetzt diese Krankheit hat, wie wird die behandelt?
Man muss unterscheiden, es gibt also eine medikamentöse Therapie, das ist sozusagen das klassische Einsatzgebiet der Neurologen, wo man versucht, mit Medikamenten die Symptome zu verbessern. Eine Heilung ist ja nicht möglich, aber die medikamentöse Therapie ist in der Regel sehr wirkungsvoll. Also gerade zu Beginn der Krankheit ist eine Verbesserung der Symptome um bis zu 100% möglich. Ein anderer wichtiger Punkt in der Behandlung ist das, was die Patienten selbst beitragen können. Da hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass Sport, Bewegung extrem wichtig ist und auch für eine Modulation des Krankheitsverlaufes verantwortlich sein kann. Also das heißt, regelmäßige Bewegung, körperliches Training ist extrem wichtig, auch für die Prognose.
Welche Sportarten wären günstig?
Also einerseits werden Ausdauersportarten empfohlen, das sollte man mit einer Intensität von 3-mal in der Woche ca. 45 Minuten machen. Ausdauersportarten umfassen eben Schwimmen, Laufen, also Jogging, Nordic Walken, Radfahren, auch der Home Trainer oder Stepmaster zählen dazu. Wichtig ist dabei bei der Ausdauersportart, dass man natürlich nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt auch versucht, die Intensität zu erhöhen, also dass man sich Ziele setzt und versucht auch irgendwie besser zu werden dabei. Das andere ist, es gibt Studien über Sportarten wie zum Beispiel Boxtraining oder Tango-Tanzen, wo gezeigt werden konnte, dass die regelmäßige Teilnahme in so einem Training wirklich zu einer Verbesserung des Gleichgewichts führt, des Gangbildes, aber auch von kognitiven Parametern wie Konzentration, Aufmerksamkeit. Ich glaube, das Wesentliche bei diesen Sportarten ist halt, dass sie komplex sind, dass mehrere Bewegungsabläufe dabei einstudiert werden oder durchgeführt werden. Und auch sozusagen das, unter Anführungszeichen, das Hirn dabei trainiert wird, wenn man neue Bewegungsprogramme lernt.
Es gibt ja auch die Möglichkeit einer Operation. Was ist das und ab wann ist das notwendig?
Man versteht darunter die tiefe Hirnstimulation oder Deep Brain Stimulation auf Englisch. Das ist eine Technik, wo man über ein Bohrloch in der Schädeldecke eine Elektrode in die Tiefe des Gehirns einführt und dort dauerhaft platziert. Diese Elektrode wird in der Regel in den Nucleus subthalamicus, also in der Tiefe des Gehirns, platziert und ist mit einem Impulsgeber unter dem Schlüsselbein verbunden, ähnlich wie das beim Herzschrittmacher der Fall ist. Es nennt sich tiefe Hirnstimulation. Letztlich wird durch das Spannungsfeld im Gehirn aber eine Blockade eines überaktiven Teils des Gehirns verursacht. Die tiefe Hirnstimulation ist seit ca. 20, 25 Jahren im Einsatz, gilt auch als etablierte, gute Methode. Es ist in der Regel aber für Patienten in einem fortgeschritteneren Stadium reserviert, wenn nämlich die medikamentöse Therapie zu Wirkungsschwankungen oder zu Nebenwirkungen wie Überbewegungen geführt hat. Wobei es interessanterweise vor 2 Jahren eine Studie gab über den Einsatz der tiefen Hirnstimulation bei jüngeren Patienten in früheren Krankheitsstadien. Also das wäre auch eine Überlegung, dass man versucht, die Lebensqualität möglichst lange zu erhalten, gerade Patienten, die berufstätig sind, früher zu operieren, um eben einen maximalen Benefit zu bekommen.
Wie ist es allgemein? Verkürzt sich die Lebenserwartung dramatisch durch diese Erkrankung?
Also die Lebenserwartung von Parkinson-Patienten ist heutzutage nur geringfügig reduziert im Vergleich zu einem nicht Betroffenen. Es gibt so historische Studien, wo man gezeigt hat, dass gerade durch die Einführung der Medikation, also von Levodopa, das eines der ältesten Parkinson-Medikamente ist, die Lebenserwartung gesteigert werden konnte. Und nicht nur die Lebenserwartung, sondern auch die Lebensqualität der Patienten in allen Krankheitsstadien.
Was sind denn so neue Ergebnisse auf diesem Gebiet? Also was hat man denn herausgefunden über diese Krankheit bzw. über ihre Behandlung?
Also die medikamentöse Behandlung ist so, dass man im Prinzip das Levodopa gibt. Das ist ein Dopamin, das eben in etwas anderer Form gegeben wird, damit es die Blut-Hirn-Schranke passieren kann. Das Levodopa wurde vor ca. 50 Jahren in der Therapie des Parkinson-Syndroms eingesetzt und war eigentlich eine Revolution in der Behandlung. Also die Effekte sind auch wirklich heute immer noch so, wenn man das Medikament nimmt, also in der Ersteinstellung, dass Besserungen 80, 90 oder sogar 100% betragen können. Der Nachteil vom Levodopa ist der, dass man es mehrmals am Tag geben muss und dass auch die Halbwertszeit relativ kurz ist, nämlich bei 90 Minuten. Und das ist ein Problem, das gerade im fortgeschrittenen Krankheitsstadium auftreten kann. Die klinische Wirkung sich immer mehr dieser Halbwertszeit des Präparats anpasst und dann Patienten ondulieren können zwischen Phasen guter Beweglichkeit mit Phasen schlechter Beweglichkeit. Das sind sogenannte On-Off-Fluktuationen. Also das heißt, man muss das Präparat dann öfter nehmen am Tag und bei wenigen Patienten kann es an Grenzen stoßen, dass trotz einer mehrmaligen Einnahme des Präparates am Tag prolongierte Off-Phasen vorliegen und das wäre dann gerade bei jüngeren Patienten der Zeitpunkt, wo man über alternative Behandlungsmaßnahmen sprechen könnte, zum Beispiel die tiefe Hirnstimulation. Es gibt heutzutage aber auch Pumpentherapien, wo man das Levodopa zum Beispiel in gelartiger Form über eine Pumpe durch die Bauchwand, über den Magen in den Dünndarm kontinuierlich abgeben kann. Andere medikamentöse Therapiemaßnahmen sind sogenannte Dopaminagonisten. Das sind Präparate, die direkt auf die Dopaminrezeptoren wirken, die man teilweise auch nur ein- oder zweimal am Tag geben muss. Die sind allerdings jetzt auch verglichen mit dem Levodopa von der Wirkstärke unterlegen und letztlich auch gerade bei älteren Patienten von der Verträglichkeit unterlegen. Der Vorteil der Dopaminagonisten ist der, dass sie doch gerade über kürzere Beobachtungszeiträume seltener zu diesen motorischen Komplikationen führen. Die motorischen Komplikationen unter einer Levodopa-Therapie sind zum Beispiel diese On-Off-Fluktuationen, die ich zuerst erwähnt habe, oder auch sogenannte Dyskinesien, also Überbeweglichkeiten.
Wir haben auch ganz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass diese Krankheit ja schon im 19. Jahrhundert diagnostiziert worden ist, oder beziehungsweise nach dem Erfinder auch benannt worden ist. Ich weiß nicht, woran wird derzeit Ihrer Meinung nach geforscht? Also geht das jetzt in Richtung, wie kann man das wirklich heilen oder in was geht die Forschung derzeit?
Also es gibt verschiedene Ansätze, es sind auch neue Präparate in der Pipeline. Also eines zum Beispiel ist, das ist in einer Phase 3 Studie derzeit, ist ein neuartiges Levodopa, das eine längere Wirkdauer hat. Also das müsste man dann nur mehr dreimal am Tag geben, auch in fortgeschrittenen Stadien. Also das wäre sicher für viele Patienten in fortgeschrittenen Krankheitsstadien eine große Erleichterung. Die anderen Therapieansätze, also was momentan sehr populär ist, das ist aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen, sind so Impfungen, Parkinson-Impfungen, also wo man eine aktive oder passive Impfung geben kann und das Immunsystem so modulieren kann, dass Krankheitsprodukte, die sich im Gehirn finden, abgebaut werden können. Wie gut das funktionieren wird, das wird sich erst in den nächsten Jahren weisen. Aber diese Therapien fußen darauf, dass in den Zellen der Parkinson-Patienten, also vor allem in der Substantia nigra, in der schwarzen Substanz, aber auch in anderen Hirnbereichen, es zu pathologischen Ablagerungen kommt, also von Protein, von Eiweiß, das sogenannte Alpha-Synuklein. Das findet man in den Zellen der Betroffenen. Unter dem Mikroskop hat das so eine charakteristische Farbe, das ist so rötlich, also eosinophil, sogenannte Lewy-Körperchen oder Lewy-Einschlusskörperchen. Und gegen dieses Alpha-Synuklein versucht man eben, das Immunsystem zu aktivieren, damit das abgebaut wird und hoffentlich auch damit in weiterer Folge dann eine Verbesserung der Symptome bzw. eine verringerte Progression der Erkrankung erreicht werden kann.
Und wie ist es jetzt? Die Betroffenen haben die Möglichkeit, eben diese Medikamente zu nehmen, sie haben die Möglichkeit, Sport zu machen. Wie sind so die Reaktionen? Also inwiefern wird das halt als wirkliche Einschränkung wahrgenommen?
Also ich glaube, die Reaktionen auf die Krankheit, also das ist jetzt meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, sind sehr unterschiedlich. Also es gibt Patienten, die merken selbst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch mit dem Internet habe ich das Gefühl, dass manche Patienten sich schon eigentlich selbst diagnostiziert haben, weil man ja viel Information heutzutage nachlesen kann. Andere sind wieder sehr, wissen zwar, dass etwas im Körper nicht stimmt, aber sind über die Diagnose wirklich erschüttert und brauchen eigentlich längere Zeit, um sich mit der Krankheit in irgendeiner Form auszusöhnen oder anzufreunden oder das annehmen zu können, die Diagnose.
Die Krankheit verschlechtert sich ja dann zusehends. Wie lange kann man das mit den Medikamenten relativ stabil halten?
Also zu Beginn der Therapie, also nach der Diagnosestellung, ist es so, dass man ja über Verbesserung spricht. Also die Symptome werden oft wirklich dramatisch besser. Wie lange sozusagen diese Phasen dann andauern, das ist sehr unterschiedlich, weil die Krankheitsverläufe sehr unterschiedlich sind. Es gibt eben auch, um beim Michael J. Fox zu bleiben, Patienten, die nach 10 Jahren berufstätig sind. Also auch der Michael J. Fox hat nach 10 Jahren noch Hollywood-Filme gedreht. Andere Patienten entwickeln in kürzerer Zeit eine Verschlechterung oder signifikante Symptome, auch unter Therapie. Aber das ist wirklich sehr, sehr schwer in Zahlen zu fassen, wie lange es braucht, bis ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium erreicht ist. Sicherlich sind die Patienten, die jünger sind, also bei der Diagnosestellung oder bei Erkrankungsbeginn, so, dass die eher prolongierte Verläufe haben.
Was hat es mit diesem Parkinson-Forum auf sich?
Das Parkinson-Forum ist die Möglichkeit, also ich habe das sozusagen vor mittlerweile 7 Jahren gegründet und es soll eigentlich Betroffenen, Angehörigen, Interessierten eine Möglichkeit geben, Informationen untereinander auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und es gibt auch in dem Forum die Möglichkeit, Fragen an mich zu richten. Ich versuche in der Regel das zu beantworten, wobei konkrete Fragestellungen schwer zu beantworten sind, weil wenn man einen Patienten nicht kennt und nicht vor sich hat und nicht untersuchen kann, können Fragen zumeist nur allgemein beantwortet werden.
Woran besteht die Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe oder gibt es da eine?
Es gibt Kontakte zu Selbsthilfegruppen. Gerade mit der Selbsthilfegruppe Wien habe ich engeren Kontakt. Also ich halte auch Vorträge für die Selbsthilfegruppe oder man tauscht sich untereinander aus. Und es gibt auch aus den Selbsthilfegruppen Betroffene, die das Forum benutzen sozusagen als Medium, um auch ihre Informationen verbreiten zu können.
Wie bekannt ist diese Erkrankung eigentlich in Österreich?
Also die Häufigkeiten sind so, es ist ja eine altersassoziierte Krankheit und bei den über 60-Jährigen geht man davon aus, dass ungefähr 1,5-2% an einem Parkinson-Syndrom betroffen sind, wobei je älter die Leute werden, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit. Also man geht in Österreich von ca. 18.000, 20.000 Betroffenen aus. Ich habe das Gefühl, also, dass in den letzten Jahren sehr viel gemacht wurde an Informationsarbeit, nicht zuletzt auch aufgrund der Aktivitäten der Selbsthilfegruppen. Und dass die Krankheit schon bekannt ist, wobei sozusagen ein bisschen die Information oft falsch ist. Also man glaubt das eben immer noch, das ist weit verbreitet, leider auch unter manchen Ärzten, dass gerade das Zittern das hauptsächliche Problem wäre. Also auf Deutsch hat ja auch die Krankheit früher Schüttellähmung geheißen. Wobei wir, wie gesagt, haben, dass Zittern ja nur bei einem Teil der Patienten auftritt und auch für die Einschränkungen oft nicht hauptverantwortlich ist. Es sind einfach Bewegungsverlangsamungen, also eine Bradykinese, eine Verlangsamung von Bewegungen. Das kann sich auch so äußern, dass die Stimme leiser wird, monoton wird, nicht mehr so moduliert ist oder voll ist, dass eine Hypomimie da ist, also dass die Mimik sich verändert, nicht mehr so ausdrucksstark ist. Beim Gehen zum Beispiel wäre ein frühes Zeichen, dass ein Arm beim Gehen weniger mitbewegt wird, dass die Schrittlänge kleiner werden kann. Die Patienten sind oft ein bisschen nach vorne geneigt.
Inwieweit ist Parkinson mit Demenz verbunden? Inwieweit kann das zusammen auftreten?
Traditionell war es ja so, dass man die Parkinson'sche Krankheit als eine Krankheit der Motorik angesehen hat und das stimmt sicher auch bis zu einem gewissen Grad, weil in der Motorik sind eben betroffen das Zittern, also eine Bradykinese, eine Bewegungsverlangsamung kann auftreten, eine Muskelsteifigkeit, eine Störung des Gleichgewichts, aber, und das hat man jetzt in den letzten Jahren zunehmend erkannt, auch sogenannte autonome Störungen können auftreten, Störungen des vegetativen Nervensystems, die teilweise für die Patienten fast belastender sind als die motorischen Symptome. Darunter fallen zum Beispiel eine oft sehr quälend erlebte Verstopfung, also eine Obstipation. Blasenstörungen können auftreten, also dass vermehrter Harndrang da ist. Es kann auch eine Störung des Temperaturhaushaltes auftreten, eine Wärmeintoleranz, Schwindel beim Aufstehen, also Kreislaufregulationsstörungen können auftreten und ein Symptom, das also extrem belastend sein kann, sind Schmerzen bei der Erkrankung. Also dass auch ich habe gesagt, dass die Krankheit oft einseitig gleichzeitig beginnt und eine Körperseite stärker betroffen ist von den Symptomen. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass gerade auf dieser Seite oft Schmerzen auftreten können. Einerseits durch die Muskelsteifigkeit in dem Arm, andererseits auch als zentraler Schmerz, also wirklich aufgrund der dopaminergen Degeneration. Andere Symptome, die auftreten können, sind neuropsychiatrische Symptome. Man weiß, dass Depressionen bei Parkinson-Patienten sehr häufig sind, Angststörungen und auch Störungen der Kognition. Also es können kognitive Defizite auftreten. Das unterscheidet sich aber von der Alzheimer-Krankheit, weil bei der Alzheimer-Krankheit spricht man ja von einer Erkrankung des Vergessens. Also da ist die Merkfähigkeit vor allem betroffen. Bei Parkinson-Patienten ist die Merkfähigkeit in der Regel nicht oder nicht primär betroffen, sondern es geht eher um Defizite bei Konzentration, Aufmerksamkeit, auch Probleme, die Aufmerksamkeit von einer Sache auf die andere zu lenken und wieder zurück, also so Shiften von Aufmerksamkeit. Es können auch räumliche Orientierungsstörungen auftreten, so visuspatiale Defizite und Probleme bei der Wortflüssigkeit, also Sprachflüssigkeit.
Sie hörten ein Interview mit Universitätsdozent Dr. Willibald Gierschlager. Nähere Informationen zum Thema Parkinson finden Sie auf www.parkinsonberatung.at und www.friek-radio.at. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Josef Heinz.